Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
Das ist DRS 2 mit Kontext zum Internationalen Kinderkrebstag. Nicht nur überleben, leben wollen wir. Krebsbetroffene Kinder werden erwachsen. Eine Sendung von Cornelia Cassis.
Also überleben ist, solange man noch nicht sicher ist, ob es gut kommt, dann versucht man zu überleben. Und wenn man dann mal einen gewissen Abstand davon hat und auch wieder eine gewisse Sicherheit da ist, dann ist es dann schon, kommt man langsam wieder zum Leben.
Ja. Das ist Raphael. Er ist 30 Jahre alt und macht demnächst den Abschluss in der Schule für soziale Arbeit. Mit 12 Jahren ist er an einem Hirntumor erkrankt und erfolgreich behandelt worden.
Überleben hat für mich ganz klar den Hang von stetigem Kampf. Und Leben ist für mich ein grosser Teil Komfortzone.
Und das ist Karin. Sie ist 26 und Betriebswirtschafterin. Im Primarschulalter ist sie an Leukämie erkrankt und jäh aus ihrem Kinderalltag herausgerissen worden. So wie auch die 20-jährige Andrea, die mit 11 mit der Diagnose Hirntumor konfrontiert wurde. Eine Operation an ihrem Gehirn hatte eine halbseitige Lähmung zur Folge, die heute, bis auf ein kleines Hinken, aus der Welt geschafft ist. Andrea ist im zweiten Lehrjahr zur Fachangestellten Gesundheit. Für sie bringt das Überleben mit sich
halt die ganze Frage so, ja, nach dem Sinn vom Leben und einfach so das Tiefere halt.
Vielleicht ein Gedanke, der uns allen hier im Team auf der Station sehr, sehr wichtig ist. Uns geht es um Lebensqualität und zwar zu jedem Zeitpunkt. Es geht uns um Lebensqualität während der akuten Behandlungsphase und es geht um Lebensqualität in der Nachbetreuung und natürlich auch in Palliativsituationen. Das, was wir versuchen, tatsächlich hier zu leben als Team, ist, mit den betroffenen Familien ein Gefühl auch zu erarbeiten, dass Leben jetzt stattfindet und dass es keine Wartezeit ist, wo das Gefühl entsteht, wir warten jetzt, bis das hier alles vorbei ist und dann beginnt unser Leben, sondern das Leben findet auch jetzt ganz aktuell in der akuten Behandlungssituation statt.
Kerstin Westhoff. Sie arbeitet als Psychologin auf der onkologischen Abteilung am Basler Universitätskinderspital und ist so Bezugsperson sowohl für die Betroffenen selbst wie auch für ihre Familien. Kerstin Westhoff ist aber auch Ansprechperson für das Team im Spital. Von ihr, Andrea, Karin und Raphael wird in der Sendung viel zu hören sein über das Erwachsenwerden nach der Diagnose Krebs in der Kindheit. Zunächst aber kommt Michael Paulussen zu Wort. Er ist Kinderarzt und Professor für Kinderonkologie und Hämatologie am Universitätskinderspital bei der Basel. Krebskranke Kinder werden erwachsen. Was für eine Erfolgsgeschichte. Das war nicht immer so. Noch vor 50 Jahren war Krebs eine Todesdiagnose und noch heute wirkt sie, teilweise zu Unrecht, so.
Das stimmt. Es ist leider immer noch so, dass wir an Krebskrankheiten Kinder verlieren, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene. Aber gerade bei Kindern und Jugendlichen sind doch die Heilungschancen heutzutage sehr gut. Es werden je nach Tumorart unterschiedlich, aber im Durchschnitt etwa 75%, also 3 von 4 Betroffenen, langfristig gesund und können ein normales Leben leben.
3 von 4 Kindern werden also gesund, sagt Michael Paulussen, der Tumorexperte. Das ist noch gar nicht lange so. Wären Andrea, Karin und Raphael früher zur Welt gekommen, werden sie wahrscheinlich nicht über ihr Erwachsenwerden befragen können.
Vor 20 Jahren, mehr noch vor 30 oder 40 Jahren, sah das ganz anders aus. Die Anfänge der Kinderkrebstherapie liegen in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts. Davor waren praktisch alle Krebskrankheiten im Kindesalter, wie übrigens auch im Erwachsenenalter, tödlich. 1960 musste man mit Heilungsraten von unter 20% rechnen. Und das hat sich über die letzten 40, 50 Jahre halt jetzt so erfreulich entwickelt.
Natürlich hängt die Überlebensrate von der Krebsart ab.
Im Kindesalter gibt es wenige gutartige Tumoren. Es gibt sehr viele unterschiedliche, die wir im Kindesalter einteilen, nicht nach dem Ort, wo sie entstehen. Beim Erwachsenen unterscheidet man ja Brustkrebs und Lungenkrebs, sondern wir unterscheiden eigentlich danach, aus welcher Zelle, aus welchem Gewebe der Ursprung ist. Und da unterscheiden sich auch die Heilungsraten zum Teil erheblich. Es gibt auch im Kindesalter Krebsarten und bestimmte Situationen, wo eine Heilung heutzutage noch die Ausnahme darstellt. Gott sei Dank ist das die Minderzahl. Die meisten dieser auch sehr bösartigen Krebserkrankungen, wie zum Beispiel akute Leukämien, also Blutkrebs, können wir heute mit geeigneten, teilweise unangenehmen Heilungsmethoden doch kontrollieren und dazu beitragen, dass die Kinder gesund werden und groß werden.
Groß werden, überleben, stellt sich die Frage, wie?
Also ich glaube, eins, was man generell sagen kann, jeder, der durch so eine Krankheit durchgeht, kommt daraus verändert hervor. Wir sehen viele Veränderungen, was, sagen wir, die Psyche betrifft, was die Lebenseinstellung betrifft, übrigens im Positiven wie im Negativen. Viele Überlebende berichten uns, es auch stärkt, dass es auch Vertrauen in Selbstvertrauen, Vertrauen in die eigenen Möglichkeiten gibt. Aber es gibt natürlich auch Probleme, traumatisierende Behandlungen, die Schäden, psychische Schäden zurücklassen und eben leider auch manchmal körperliche Schäden. Man kann sich leicht vorstellen, dass ein Knochentumor im Bein, der heutzutage zwar selten, aber manchmal immer noch eine Amputation, also die Entfernung des Beins oder eines Teils des Beins nötig macht, oder andere schwerwiegende Operationen, teilweise auch wiederholte Operationen, nicht ohne Spuren an einem vorbeigeht, dass zum Beispiel schlicht und ergreifend die Fähigkeit, Sport zu treiben, eingeschränkt sein kann, um ein ganz triviales Beispiel zu nennen, und auch dauerhaft eingeschränkt sein kann. Man kann sich auch vorstellen, dass Tumoren, die im Gehirn, also im Zentrum unseres Seins auftreten, natürlich auch Spätfolgen haben können, die Intelligenz betreffen, die geistige Fähigkeiten betreffen, die erheblich sein können, Gott sei Dank aber nicht sein müssen.
Krebskranke Kinder werden erwachsen. Wie wirkt ihr Kranksein beim Erwachsenwerden nach? Dazu habe ich die Psychoonkologin Kerstin Westhoff und Andrea, Karin und Raphael, drei Betroffene, befragt. Erstes Thema: die Ablösung vom Elternhaus.
Wenn man sich die Verläufe anschaut, was ein Kind, was eine Familie durchsteht, ist das häufig hier in der Onkologie ein jahrelanger Prozess. Ein jahrelanges Aufeinander, ganz, ganz elementar und existenziell angewiesen sein, nämlich in Schwankungen, in Hoffnung, in Rückschlägen, in Enttäuschung und so weiter. Das erzeugt einerseits eine ganze große Nähe natürlich, aber auch es entsteht sowas wie, dass die Krankheit eine Hauptüberschrift über das Leben bilden kann, quasi, dass alle Prozesse, die ansonsten im Alltag eine Rolle spielen und wichtig sind, sich wie unter die Hauptüberschrift Krankheit unterordnen und dort ein Nebeneinander wieder zu schaffen, auch Normalität, eine Rückkehr in den Alltag, das ist eine ganz große Leistung, die Familien miteinander vollbringen müssen.
Kerstin Westhoff, Thema Schuld und Schuldigkeit. Wegen mir und meiner Krankheit ging meine Mutter nicht mehr zur Arbeit. Wegen mir und meiner Krankheit hat der Familienalltag so und nicht anders stattgefunden. Diese Schuld, ist das etwas, was Ihnen so als Grundmuster häufig begegnet?
Schuld ist ein zentrales Thema. Schuld ist ein Thema sowohl für die Betroffenen als auch ganz, ganz häufig für Geschwisterkinder. Das ist ein sehr, sehr existenzielles Thema für ein Geschwisterkind. Darf ich denn mein Leben leben? Darf ich Freude haben? Darf ich spielen gehen, obwohl mein krankes Geschwister im Spital ist? Die Schuld der Eltern auch, ein Stück ihr Leben leben zu müssen, auch Kraft tanken zu müssen, zum Beispiel eben auch arbeiten zu gehen, Dinge aufrechtzuerhalten, ein Stück Normalität. Genauso wie eben bei den betroffenen Kindern. Schuld ist ein ganz, ganz zentrales Thema. Ja.
Bei mir ist es noch recht schwierig. Ich würde auch noch heute sagen, bin ich in grossen Teilen nicht abgelöst, obschon ich doch auch schon 26 bin. Es ist sicher eine sehr starke Phase vom rebellischen Sein, vom Grenzen spüren, von zeigen, dass es ohne die Eltern geht, dass man selbstständig kann sein, machen, tun. Ich habe schon relativ früh das Gefühl gehabt, ich muss mein eigenes Geld haben, ich muss mein eigenes Leben aufbauen, ich muss nicht für alles bauen, fragen. Und andererseits zurück, wo ich noch heute etwa drei oder wieder ungefähr drei Häuser von meinen Eltern entfernt und irgendwo so das Näschli gegenseitig, ist schon sehr stark die Verbundenheit, die man mit den Eltern hat, auch mit den Geschwistern, die ich sehr, wir sehen uns nicht sehr viel, aber sehr Sängsverhältnisse haben. Wenn es etwas ist, was am Ende etwas schlecht geht oder so, ist man auf der Matte und zusammen und hält da zusammen. Und ich glaube, das ist gegenseitig. Ich bin heute nicht ganz sicher, ob das Problem vor Ablösung nicht nur meins ist, sondern auch der Eltern ihres.
Also ich glaube, jetzt die Ablösung war nicht einmal so viel anders gewesen. Es ist mehr innerhalb von der Familie irgendwie einerseits die Verbundenheit oder all die Nähe, wo man damals durchgegangen ist gemeinsam mit den emotionalen Sachen und dann da dann wieder Distanz zu kriegen oder sich auch abzugrenzen, dass man dann eben das eigene Leben lebt und in dem Sinn ist es dann mehr die Ablösung eigentlich.
Für mich ist relativ viel Zeit vergangen, seitdem ich bin 8-jährig war, sehr viele Sachen habe ich gar nicht sehr bewusst miterlebt. In sehr grossen Phasen bin ich nicht ansprechbar gewesen, als ich in der Therapie war. Und ja, immer das Gefühl gehabt, für meine Eltern war es gestern gewesen. Und Schuld oder nicht Schuld ist für mich immer eine schwierige Frage gewesen. Irgendwo sicher bin ich nicht schuldig für die Zeit, die ich meine Eltern angetan habe. Und gleich hat meine Mutter nicht angefangen zu arbeiten. Sie hatte wegen mir einen Hund gehabt. Es waren halt die ernsten Aspekte gewesen, die gleich von dort her passiert sind, die vielleicht, wo ich sage, wo wäre anders gewesen. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, bei ihnen ist es sehr, sehr nach, ist es sehr, sehr präsent, sie Angstzustände, sie Sorgen sind sehr, sehr präsent und so viel nach.
Ja, das ist ein schwieriges Thema bei uns daheim. Vor allem zu meiner Mutter habe ich eine extrem starke Beziehung. Ja, das merkt man dann halt auch, wenn es darum geht, wenn ich futzen will oder wenn ich will, halt wie es normal ist, in meinem Alter auch mal länger futzen oben oder so. Dann hat sie einfach immer die Angst und muss immer genau wissen, wo bin ich, wann komme ich heim. Und ja, man ist eigentlich immer unter Bewachung, weil sie einfach die Angst hat, dass sie mich verliert oder so.
Sie setzen die Angst in eine ganz klare Verbindung setzen mit der Angst, die ihre Mutter hat müssen haben, wo sie eben die schwere Diagnose Hirntumor hatte.
Ich denke schon, dass viel von dort herkommt, weil sie hat mir einmal gesagt, dass sie schon mal hat müssen, so starke Angst hat, dass sie mich verliert. Und ja, dass das jetzt halt wie noch da ist und in ihr drinnen ist. Und ja, ich denke schon, dass viel von dort herkommt, weil bei meinen Geschwistern ist es anders.
Andrea, Karin und Raphael zu ihrer erschwerten Ablösung von den Eltern. Zweites Thema, die Gleichaltrigen. Dazu zunächst die Psychoonkologin Kerstin Westhoff.
Ich erinnere mich an eine junge Frau, die zu mir gekommen ist und genau über das Thema auch nachdenken wollte und die zu mir gesagt hat, für sie wäre es ganz, ganz schwierig, es wäre wie so ein Fixierbild, was sich permanent ändert. Sie hat den ganz, ganz starken Wunsch, dazuzugehören, erlebt dann aber immer wieder Situationen, wo sie sich überhaupt nicht zugehörig fühlt. Also nicht, dass ihr die anderen Jugendlichen das Gefühl geben würden, sondern dass ihr dieser Schritt schwer fällt und dass sie wie eine innere Barriere oder eine innere Grenze zwischen sich und anderen Gleichaltrigen erlebt. Und das ist sicher ein sehr schwieriges Problem. Und das Zweite ist, die Frage, wie will ich mich präsentieren? Wie will ich wahrgenommen werden? Will ich wahrgenommen werden als junger Mensch in einer besonderen Situation? Oder will ich wahrgenommen werden als junger Mensch, wie andere junge Menschen auch? Und ich denke, dass das eine Situation ist, die sich sehr, sehr schnell auch ändert, selbst im Beisein von Jugendlichen. Dass es dann sehr schnell auch so tatsächlich wie ein Fixierbild hin und her gibt.
Und jede Seite des Bildes hat einen Preis. Ich kann mir vorstellen, die Verleugnung der Krankheit hat einen Preis, dass gewisse Dinge einfach nicht angesprochen werden dürfen. Und andererseits, wenn die ganze Realität Platz hat im gleichaltrigen Kontakt, ist man vielleicht einem eben nicht gleich, sondern anders.
Ich kann mir vorstellen, auch aus den Gesprächen, die ich bisher gehabt habe mit Jugendlichen, dass Verhärtung auf eine oder das Beharren in einer Position die Schwierigkeit ist. Das Oszillieren zwischen diesen verschiedenen Positionen, das Erkennen, auch das eigene Wahrnehmen, mit wem will ich was zu welchem Zeitpunkt auf welche Art teilen, das scheint mir das Wesentliche zu sein.
Das ist schwierig. Also, ja, in der Klasse sind sie alle sowieso jünger als ich, da ich ja musste auch repetieren zweimal. Und ja, ich merke einfach, dass wir wie auf zwei verschiedenen Welten leben, habe ich manchmal das Gefühl. Wenn die von Ausgang schwätzen und von sich voll saufen, wenn ich das so sagen darf, dann finde ich einfach, das ist nicht mein Niveau. Also, ja, es klingt vielleicht jetzt komisch, aber irgendwie kann ich mich dann nicht in das drin versetzen, weil ich kenne die andere Seite dann auch noch, dass es noch anders gibt, als nur sich volllaufen lassen und eigentlich mit dem Leben so verschwenderisch umzugehen. Da finden wir irgendwie keine gemeinsame Ebene, dann habe ich so das Gefühl.
Wie ist es mit den Gleichaltrigen auch Betroffenen?
Das ist man irgendwie auf einer Linie und es geht ja dann auch nicht nur um das Thema, um die Krankheit, sondern man ist einfach, ja, man fühlt sich verstanden und ich habe das Gefühl, man hat so wie ein durchsichtiges Band, wo man irgendwie verbunden ist miteinander. Also es ist total anders, ja.
Freunde habe ich sowieso sehr wenig Leute, die man sich wirklich hergibt und vertraut. Das ist für mich neben der Familie etwas ganz, ganz Seltenes. Und also wirklich sehr, auserlesen ist ein falsches Wort, aber ich fühle mich nicht sehr wohl in einer sehr intensiven Bindung mit anderen Leuten, mal so aus Grundsatz, woher das auch immer kommt. Und mit Gleichaltrigen habe ich sehr wenig Kontakt gehabt, eigentlich immer, ja.
Also ich habe auch nie gerade so, also Beziehungen aufzubauen, die dann auch über längere Zeit anheben, also wenn man dann die Schule abschließt, die dann vielleicht auch weitergehen oder so, das hat es eigentlich fast nicht gegeben. Und also was ich jetzt gelernt habe im Nachhinein, auch im Zusammenhang mit meiner Semesterarbeit, dass wie einfach so die Unbeschwertheit, die man in der Jugend hat, so eine Unbeschwertheit hat bei mir wie gar nicht stattgefunden.
Was müssten andere 30-Jährige oder andere 26-Jährige einbringen, damit sie euch könnten nachkommen, damit Freundschaft möglich wäre oder sogar eine Liebe möglich wäre?
Wenn ich jetzt so spontan, man kommt immer ein bisschen weiter, wenn man so Gespräche hat, so heute Abend, geht so mit meinen Ängstverkehrenden, wo nur jemand ist in meinem Alter und die anderen sind auch ein bisschen älter, haben alle einen Schicksalsschlag gehabt. Die einen haben die Eltern relativ früh verloren oder das ältere Teil recht früh verloren oder haben in Scheidungen relativ viel Intensives erlebt von Eltern und sind dadurch einfach auch im Gespräch zum Teil einen Schritt auf einem anderen Gesprächsniveau, um das Wortniveau nicht zu werten. Das ist eine andere Diskussionsebene, wo man sich bewegt.
Also braucht es tiefe, grosse Leidenserfahrung?
Es braucht vor allem Tiefe und sehr viel Tiefe im Leben kommt wahrscheinlich leider Gottes durch das Leiden.
Das ist Kontext über das Erwachsenwerden von krebsbetroffenen Kindern. Da spielen neben den Gleichaltrigen und dem Selbstständigwerden außerhalb der Familie natürlich auch die Themen Körper, Nähe und Sexualität eine zentrale Rolle. Kerstin Westhoff, Psychologin auf der onkologischen Abteilung des Basler Universitätskinderspitals, dazu.
Das ist sicher so, der Körper ist der Schauplatz von der Erkrankung und ist die verletzlichste Situation überhaupt, sich da auch berühren zu lassen und sich auch noch einmal all diesen schmerzlichen Erinnerungen auch auszusetzen, die natürlich in der Nähe zum anderen Menschen, wo auch selbst in der vertrauensvollsten Beziehung auftritt, ist das natürlich ein ganz ein wichtiges und schmerzliches Thema auch. Und die Frage, wie viel Nähe kann ich zulassen? Was ist möglich? Was braucht Zeit? Dort braucht es sehr, sehr viel Offenheit, da braucht es sehr viel Mut. Und es braucht einen sehr sensiblen Gegenüber, der auch bereit ist, zuzuhören. Und auch Schritte von Partner, Partnerin, die so ein Schicksal erlebt hat, dort auch tatsächlich ein Stück Weg auch mitzugehen. Das ist sicher eine andere Situation als bei anderen Jugendlichen.
Kerstin Westhoff, in der Sexualität spielt ja immer Kontrollverlust eine große Rolle. Sich gehen lassen, sich hingeben. Kontrollverlust spielt aber auch bei der Erkrankung eine große Rolle. plötzlich ist alles anders, als es vorher war. Gibt es da ein bestimmtes Kontrollthema?
Jetzt, wo Sie mich so fragen, das, was mir jetzt auffällt, ist die Gespräche, die ich über das Thema als Psychologin mit jungen Menschen geführt habe, sind äußerst vorsichtig gewesen. Und selten ist in einem Gespräch bei mir das Thema so weit und differenziert angesprochen worden, dass es ganz konkret um einzelne Situationen gegangen wäre, sondern eher um Trauer. Trauer ist ein großes Thema gewesen, Trauer um den Körper. Traurigkeit spielt bei vielen jungen Menschen eine Rolle, Trauer auch um den Verlust des kindlichen Körpers und hier ganz speziell Trauer um den Verlust des unversehrten Körpers. Und dann dieser Schritt, der sehr viel Mut braucht, diesen versehrten Körper im Sinne von verletzlich, diesen Körper auch jemanden in einer Situation, dann die Intimität eben bedeutet, zu zeigen. Das braucht sehr viel Mut. Also Mut und Trauer, das sind so die Themen gewesen, die Jugendliche mir gegenüber angesprochen haben. Und auch natürlich Angst.
Sie sprechen von versehrtem Körper. Manchmal ist das deutlich sichtbar. Jugendliche haben vielleicht ein deutliches Zeichen von Operationen, Narben. Es fehlen vielleicht gewisse Gliedmaßen. Manchmal ist diese Versehrtheit unsichtbar. Trotzdem haben die Betroffenen das ganz starke Gefühl, auch wenn es unsichtbar ist, man sieht es, man spürt es, man weiß es.
Das ist richtig, ja. Und die Körperwahrnehmung ist ja eine psychische Situation, die sich nicht nur auf das Real Sichtbare, sondern auch die eigene Wahrnehmung. Wie erlebe ich denn meinen Körper? Bin ich in einer Situation, wo ich meinen Körper als unverletzbar erlebe und der Tod ist irgendwie ganz weit, weit weg und hat nichts mit mir zu tun, weil ich jung bin und stark bin? Oder ist mein Körper in meiner eigenen Wahrnehmung ein äußerst verletzlicher Körper, der vieles durchlitten hat und wo ich mir der eigenen Endlichkeit sehr früh bewusst geworden bin? Das ist eine grundsätzlich andere Situation.
Durch das, dass ich Leukämie hatte, denke ich, habe ich in gewisser Hinsicht sicher einen Vorteil gehabt, weil man mir nichts angesagt, weil man nichts verstecken muss.
Das ist einfach so, dass ich irgendwie nie richtig abschließen kann, habe ich das Gefühl, weil wenn ich nicht mehr Neues ankomme, ob das jetzt beim Arbeiten ist oder auch bei Leuten, die ich neu treffe oder so, dann heisst es einfach immer, ja, was hast du gemacht? Hast du einen Unfall gehabt oder Sportunfall oder so? Und dann muss ich eigentlich immer wieder die ganze Geschichte von vorne anfangen und dadurch kriege ich eigentlich nie richtig Ruhe von diesem Thema.
Also diesbezüglich habe ich schon oft das Gefühl, dass es irgendwie nicht so normal ist bei mir jetzt. Ich habe sehr lange Mühe gehabt, auch mit Gefühlen überhaupt umzugehen, weil ich halt sehr viel verdrängt habe. Also gerade mit den Sachen, die da passiert sind während der Behandlung, wo ich dann ja eigentlich einfach auch zum Schutz halt irgendwie weggesteckt habe so, und da irgendwie wieder der Zugang dann gefehlt hat und mich dann auch gar nicht so getraut hat, näher dran anzugehen. Ja, es hat vielleicht auch damit zu tun, mit einer Bloßstellung, denn also ich lebe nicht in einer Beziehung in dem Sinn, nein, gar nicht. Und ja, es sind schon viele Wünsche offen.
Der Körper hat einem in der Kindheit, salopp gesagt, mal so gründlich im Stich gelassen. Er wurde krank, schwer krank. Was weiß der Professor für Krebs- und Bluterkrankungen im Kindesalter, Michael Paulussen, darüber? Beispielsweise über die Vererbbarkeit von Krebs.
Aus eigener Erfahrung kenne ich einige Jugendliche, junge Erwachsene oder jetzt auch schon Erwachsene, die, obwohl eigentlich keine körperlichen Funktionseinschränkungen vorlagen, die eigentlich gesund sind nach dem gängigen medizinischen Konzept, mit großen, großen Problemen durchs Leben gehen. Insbesondere eben auch mit der Angst, dass der Körper wieder sie im Stich lassen könnte, versagen könnte. Und da in der Sexualität ja Versagensangst sowieso ein Problem ist, potenziert sich das dort. Und es gibt auch junge erwachsene Menschen, die Angst haben, dass sie ihre schlimme Krankheit eventuell an Kinder, eigene Kinder weitergeben könnten, die können wir nun beruhigen. Das ist eigentlich praktisch ausgeschlossen. Es gibt ganz, ganz wenige, ganz exotische Ausnahmen, wo das möglich ist, aber bei mehr als 99% aller Betroffenen ist es unmöglich, dass man die eigene Krebserkrankung oder irgendeine Krebserkrankung weiter vererben kann. Trotzdem hält die Angst, dass das passieren könnte, viele, zumindest dann, wenn wir es nicht ganz wiederholt immer wieder versuchen rüberzubringen, dass man diese Angst nicht haben muss, hält diese Angst viele davon ab, Partnerschaften einzugehen mit dem Ziel, selber Nachwuchs zu haben.
3 von 4 Kindern überleben die Krebskrankheit, wir haben es gehört. Das ist eine medizinische Erfolgsgeschichte. Mit diesem Erfolg kommt auch eine Umorientierung der Disziplin. Nicht nur mehr das Überleben steht im Zentrum, sondern auch das Leben, genauer die Lebensqualität danach. Michael Paulussen.
Ja, ich glaube, da stehen wir in der Tat noch relativ am Anfang einer großen Entwicklung, einer Entwicklung, die uns noch alle viel Kraft kosten wird. Also uns alle, meine ich, die Ärzteschaft, die Betreuungspersonen, die Psychoonkologie, aber eben auch zum Beispiel niedergelassene Ärzte, weil wir natürlich jetzt erst die ersten 20, 25 und 30-jährigen geheilten Krebspatienten in den letzten Jahren sehen. Das werden hoffentlich immer mehr werden. Und damit wird auch immer wichtiger, wie wir diese Menschen langfristig begleiten. Wenn ich als Kinderarzt, Kinderonkologe ein 5- oder 10-jähriges Kind behandle und mache 5 Jahre oder auch 10 Jahre Nachsorge, dann kann ich das ohne Schwierigkeiten machen. Aber nach 30 Jahren kann ich die Nachsorge nicht mehr übernehmen. Ich muss also einen Übergang finden. Man muss die jungen Menschen begleiten und irgendwann auch übergeben an andere Menschen, die sie weiter betreuen und die auch Wissen haben um die Probleme, die aus einer Krebsbehandlung im Kindesalter vielleicht auch 10 oder 20 Jahre später noch entstehen können. Und dieses Wissen, das schaffen wir erst langsam, das zu erkennen, worauf es da ankommt. Es entwickelt sich langsam und die erste Stufe, dass wir einfach versuchen herauszufinden, was wird aus den Leuten, wie geht's denen, worum muss man sich kümmern. Die ist schon weit fortgeschritten, aber das Umsetzen, das erfordert noch, glaube ich, viel auch gesellschaftliche Anstrengungen, um jedem geheilten ehemaligen Krebskranken auch noch nach Jahrzehnten eine adäquate medizinische, aber zum Beispiel auch psychologische Betreuung anbieten zu können.
Nicht nur überleben, leben wollen wir. Krebsbetroffene Kinder werden erwachsen. Eine Sendung von Cornelia Kassis. Für diesen Kontextbeitrag war ich im Gespräch mit dem Kinderarzt und Onkologiespezialisten Michael Paulussen, mit der Psychologin Kerstin Westhoff und mit Andrea, Karin und Raphael, die Einblick gaben in die Nachwirkungen der überwundenen Krankheit.